Herzlich willkommen zu Folge 310 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Hallo zusammen.
Ja, guten Abend, guten Tag. Da sind wir wieder. Alle Mann eingetrudelt. Wunderbar, wunderbar. Und ja, diese Woche mal wieder hier so die großen, großen Quartalspressekonferenz. News natürlich wieder. Meine Güte, was haben wir hier aufgeschrieben diesmal von der Quartalspressekonferenz? Es tut mir leid, ich versuche es ja immer zu vermeiden. Aber diesmal gab es ja tatsächlich einige Titbits, die berichtenswert sind. Da werden wir natürlich gleich mal durchgehen. Und ja gut, ein bisschen anderes Zeug hat es aber natürlich auch noch gegeben. In diesem Sinne, kommen Sie rein, nehmen Sie sich einen Keks, bleiben Sie hier. Und wir steigen mal ein mit der Quartalspressekonferenz. So, und Apple hat ja am 30. April, ist es glaube ich gewesen, ne? Die Quartalspressekonferenz fürs Frühjahr gehabt. Und das ist ja eigentlich traditionell eigentlich eher so ein mittelmäßiges Quartal, ne? Also es ist so nach dem großen Spike des Herbstquartals, aber es ist auch nicht das Schlechteste, ne? So, in diesem Sinne haben sie natürlich hier auch jetzt wieder die Rekorde gejagt, ne? Natürlich hatten sie wieder das beste Quartal year over year, ne? Also dasselbe Quartal betrachtet, einfach immer nur jedes Jahr, haben sie jetzt einfach natürlich wieder die Werte getoppt. Aber ja gut, das macht halt eben eine Firma, die am Wachsen ist natürlich. Und wir können mal gerade kurz hier die kleinen Zahlen mal schnell durchhauen. Gesamtumsatz 111,2 Milliarden Dollar. Ja, immer unglaubliche Zahlen, wenn man sich das nochmal verinnerlicht, was das für ein Umsatz ist in einem Quartal. Ne? 100 Milliarden Dollar. Stärkstes Frühjahrsquartal der Firmengeschichte natürlich. 29,6 Milliarden Dollar Reingewinn. Ja. Und was soll man dazu sagen? Ne? Also alles Superlative. Das Ganze, also ich habe noch ein, zwei Sachen hier weiter aufgeschrieben. Smartphone-Umsatz hat sehr groß hier die Umsätze getragen. Plus 22% haben die gehabt auf 57 Milliarden US-Dollar. Im Verhältnis hat halt eben das iPhone zugelegt und die anderen Sachen ein bisschen eingebüßt. Den Grund werden wir gleich oder die Gründe werden wir gleich erfahren. Services habe ich noch aufgeschrieben, plus 16% auf 31 Milliarden US-Dollar ist halt eben auch mittlerweile der größte Posten von den anderen Sachen, wenn man jetzt mal die iPhones außen vor lässt. Ne? Ja, gut. So viel zu den Zahlen, da wollen wir ja gar nicht so drauf rumkauen. Wir sind ja nicht so die Menschen hier, die sich da so lange an den Zahlen ergötzen. So, eine interessante Bemerkung, die allerdings Tim Cook hier gemacht hat, also genau genommen ist es nicht nur eine Bemerkung gewesen, sondern so eine ganze Reihe von Anmerkungen, haben sich um Lieferprobleme gedreht. Und das Erste, womit er angefangen hat, das ist, und das ist wahrhaftig die Art und Weise, wie er das selber auch formuliert hat, Apple habe die extreme Nachfrage des MacBook Neo stark unterschätzt. Ich habe das wirklich exakt übersetzt. Ja, stark unterschätzt. Und das führe aktuell zu wochenlangen Wartezeiten. So, also aktuell, Sascha hat eben schon für die Familie versucht, hier ein Neo zu bestellen. Aktuell schwierig, ne? Was ist jetzt die Lieferzeit gewesen?
Ende Mai, also 21. Ja. bis 29. Mai wird es erwartet.
Ja, ich hatte vor 14 Tagen nochmal geschaut, weil ich auch bei einem Bekannten war, der sich das den Neo bestellen wollte. Da war auch ein Monat Wartezeit oder Lieferzeit.
Ja, da scheinen sie einfach so ins Backorder reingelaufen zu sein. Also ne, so wenig produzieren im Verhältnis zur Nachfrage, die besteht, dass sie da relativ schnell angefangen haben, diese Backorder aufzubauen und wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufbauen. Ja, aber so haben sie das jetzt hier auch gesagt. Also führe aktuell zu wochenlangen Wartezeiten, sagte er. Das entspricht ja auch dem, was ihr dann jetzt beide berichtet habt. So, und dazu sagte er auch, was wir schon in der Jülich-Küche diskutiert hatten zu dem Thema. Er sagte nämlich, Apple kämpfe derzeit mit den Kapazitätsgrenzen beim 3-Nanometer-Fertigungsprozess bei TSMC. Das bremse derzeit stark die nachgefragten Macs inklusive dem Mac Mini und dem Mac Studio aus. So, das heißt also, die scheinen da auch stark betroffen zu sein aktuell. Sie scheinen da wohl Priorität irgendwie gesetzt zu haben auf verschiedene Chips, wie wir gleich noch sehen werden. Haben sie da so ein bisschen zurechtgestutzt. Ne? Wir hatten ja letztlich schon berichtet, dass der Mac Studio zum Beispiel die teuerste Konfiguration verloren hat, ne? Dass man die also gar nicht mehr bekommen kann. Und ja, wie wir gleich sehen werden, ist der Mac Mini von unten zurechtgestutzt worden. Wahrscheinlich auch, weil sie einfach nicht liefern können. Aktuell mengenmäßig haben sie halt eben den günstigsten Tier jetzt gestrichen. Ne? Das ist Angebot und Nachfrage, das Klassische. Und Apple regelt das dann darüber, dass sie dann ja halt eben den günstigsten Tier quasi wegnehmen. Ne? Naja, gut. Prinzipiell aber, haben sie halt eben hier gesagt, Mac Mini und Mac Studio schwer lieferbar, die Prioritäten, das hat er jetzt hier nicht ausdrücklich gesagt, aber lässt sich dann daraus schließen, scheinen sie also dann wohl auf die MacBook Pros zu legen. Da habe ich jetzt noch nichts von großen Lieferschwierigkeiten gehört. Ja gut, aber das ist natürlich auch das Zugpferd, das große bei den Macs und deswegen werden sie das natürlich noch am ehesten hochhalten. Ja. Naja, schön. Ansonsten hat Tim Cook noch betont, dass, ja, wo wir schon vom Mac Mini sprachen, der Mac Mini jetzt in den USA gefertigt wird. Das haben sie ja, also zusätzlich, ne? Das hatten sie schon Anfang des Jahres im Zuge von hier Donald Trumps Made in USA Offensive, ne, irgendwie sowas in der Richtung angekündigt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben da in Houston, wo sie auch vor Jahren zum Beispiel den Power Mac oder so zusammengeschraubt haben, ne, haben sie jetzt wohl eine Fertigung für den Mac Mini aufgebaut. Und ja, sind dabei, die gerade einzurichten und wollen im Laufe des Jahres starten, wie sie selber gesagt haben. Gut, das tangiert uns jetzt nicht weiter, ne? Weil Apple wird jetzt einen Teufel tun und die Made in USA Sachen nach Europa ausführen. Wir werden also hier wahrscheinlich nicht viel davon sehen, weil Tariffs und so, ist halt eben auch dumm. Dann kann man halt eben, wenn man exportieren möchte, da nicht gut mitarbeiten. Aber ja gut, die werden ja auch in anderen Standorten gefertigt und das werden sie halt eben dann nur für die USA machen. Deswegen da kurz als Anmerkung. So, und ja, damit noch nicht genug. Ne? Also wir haben ja jetzt nur von Prozessoren im Prinzip gesprochen, die im 3-Nanometer-Prozess hergestellt werden. Aber das zweite Problem ist und bleibt Speicherpreise. Und da ist Tim Cook auch drauf eingegangen. Er hat gesagt, dass man bisher die Speicherpreise recht gut habe abfedern können. Wahrscheinlich halt eben durch zumindest mittelfristige Verträge. Scheinbar hat das ja jetzt nicht mehr als ein paar Monate geklappt. Aber er hat schon angekündigt, dass im kommenden Quartal die Speicherpreise deutlicher zutage treten könnten. So, und das ja, ist natürlich dann so ein Hinweis darauf, dass wir da auch ja, mit steigenden Preisen wahrscheinlich zu kämpfen haben. Ne? Das ist dann auch irgendwo eine Sache, die sie weitergeben müssen. Das sieht man ja auch bei anderen Anbietern aktuell. Also es ist schon Wahnsinn, was zum Teil hier die Preise von alle Welts Gerätschaften wie WLAN-Routern oder sowas habe ich jetzt irgendwie gesehen. Die sind irgendwie teilweise 200 auf 200, also 150% teurer geworden und solche Geschichten. Also das ist schon krass, wenn man da jetzt als Anbieter nicht lange langfristige Lieferverträge hat. Apple ist da ja bisher noch hier Speicheranbieter Starlink gewesen, weil die so viel gekauft haben. Ne? Aber jetzt im Vergleich zu diesen AI-Geschichten, wo wirklich für Milliarden Dollar Speicher weggekauft wird, da ist Apple im Vergleich sogar so klein, dass sie jetzt keine Verhandlungsmacht mehr haben. Ne? Und das ist natürlich schon krass, und deswegen sind sie da auch was am Rumeiern, und werden da zwangsweise irgendwo auch mit leben müssen, dass ihnen da die Preise nicht stabil gehalten werden können. Ne? Naja, gut. In diesem Sinne sieht es aber auch so aus, als würde Apple den Fokus darauf legen, dass man aktuell versucht, einfach nur seine Produkte liefern zu können, sei es 3 Nanometer, sei es Speicherpreise. Tim Cooks Aussagen hörten sich nämlich so an, wie als wenn wir jetzt in diesem Jahr bis September im Prinzip nichts Neues zu erwarten hätten. Ja, wenn wir uns an die Gerüchteküche von Mark Gurman und Co. erinnern, dann wurde ja schon die ganze Zeit immer gesagt, im Prinzip sind noch einige Updates imminent, neues iPad, ja, der Mac Mini, das Mac Studio mit M5 ein, zwei andere Geschichten, die potenziell da in der Bresche standen, zum Beispiel eben diese Home-Geschichten mit dem Roboterarm und so. Wobei die sollten sich ja noch ein bisschen verzögern, weil sie ja auf die neue Siri gewartet haben. Aber ja, die waren auch immer in der Diskussion. Tim Cook sagte jetzt hier ganz, ganz unverblümt, also eindeutig, uneindeutig, dass sie bis September keine neuen Produkte zu erwarten hätten. Ja. Na schön, da kann man letzten Endes nichts machen. Das ist halt eben jetzt alles Marktsituation. Ja, ich habe da eben drüber nachgedacht. Ich glaube, also seitdem ich mich irgendwie damit beschäftigt habe, jetzt irgendwie, hatten wir außer in der Corona-Pandemie, wo es ja irgendwie zeitweise dann mal ein bisschen ein bisschen Knappheit bei verschiedenen Billigchips im Automotive-Bereich oder so gegeben hatte, und so, ja, so ein bisschen was eine angespannte Lage bei den Chips geherrscht hatte, ne? Hat es eigentlich ja nie so große, extreme Ausfälle oder Probleme gegeben? Oder habt ihr da irgendwas in Erinnerung?
Nee, also ich habe auch jetzt überlegt, aber das ist jetzt tatsächlich so auch so das erste Mal, dass das jetzt so wirklich einschlägt, ne? Also dass man das auch so wirklich mitbekommt und dass man aber was merkt auch, ne?
Ja, genau.
Also es ist blöd, ich weiß jetzt auch nicht, wie Apple oder wie schlimm Apple das weitergeben will, muss, ne, da muss man jetzt mal schauen, wie das dann am Ende wird. Es ist eine blöde Situation, ne? Bin ich ganz ehrlich, ne? Dass da wegen einer Technologie so viel, ich meine, irgendwann ist der Markt gesättigt, ne? Der Zeitpunkt wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber da habe ich mich schon gefragt, ne, also so ein bisschen Richtung auch wie bei den Spritpreisen, nur weil der Markt gesättigt ist und die Chips wieder verfügbar ist, ist nur lange nicht, dass die Geräte billiger werden. Mhm. Ne? Also da kann man ja auch einfach seine Marge bessern dann. Also da bin ich dann mal gespannt, ob das dann irgendwann, wenn es denn soweit dann ist, auch an die Verbraucher wieder weitergegeben wird. Das werden wir dann mal sehen, glaube ich, in der Zukunft. Mhm. Aber ja.
Ja, schwierig. Ne? Genau. Schwieriges Thema, wirklich. Ja. Also hatten wir so noch nicht. Also,
ist halt nicht abzuschätzen. Ne?
Ja,
das genau. Sind Unbekannte. Und wer jetzt wirklich was braucht, glaube ich, sollte zuschlagen, wenn er ein gutes Angebot bekommt. Weil du weißt halt nicht. Ne? Mhm. Keiner weiß, ob die Sachen teurer werden, beziehungsweise ob diese Knappheit überhaupt künstlich herbeigeführt ist oder wirklich ist, weiß ich ja auch nicht.
Ja gut, das ist ja so ein faszinierendes Thema, dass die AI-Geschichten wohl irgendwie so eine Blase sein sollen, die eigentlich nur, ja gut, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Irgendjemand hat da mal gesagt, dass soll so eine Blase sein, die eigentlich gar nicht wirklich existiert. Auf der anderen Seite soll halt eben wirklich da quasi extrem in diese Rechenzentren investiert worden sein. Und natürlich brauchen die da auch extrem viel RAM. Ne? Also, dass die Nachfrage da sprungartig gestiegen ist in einer Branche, die über Jahrzehnte immer dieselben Mengen gefertigt hat und nie so einen Anfragesprung gehabt hat, ist mir aber letzten Endes eigentlich auch klar. Ne? Und AI ist halt eben irgendwie so ein Boom-Thema. Die Frage ist halt eben einfach nur, wie viel ist das und ist das realistisch, dass das wirklich so Milliarden Dollar nur an Speicherbausteinen sind?
Ja, also genau. Ich finde aber vor allem auch so, ich bin der Meinung, das wird enden irgendwann. Ne? Es wird noch dauern, ob die Blase noch platzt, also dieses Thema AI-Blase, und man braucht am Ende gar nicht so viel AI, wie man gebaut hat, und das wird alles gar nicht so heftig. Das hoffe ich ehrlicherweise nicht, weil das wäre ein ganz großer Knall. Dann hätten wir eine Weltwirtschaftskrise, das wäre wirklich gar nicht gut. Aber aber ja, also ich bin auch sicher, der Hype wird irgendwann ein bisschen abflachen, so wie das bei allem eigentlich ist. Und irgendwann ist es nicht mehr ganz so so dramatisch, und dann werden auch die Chips verfügbar sein, weil irgendwann sind ja die Rechenzentren auch gesättigt. Ne? So, also irgendwann hast du Ressourcen und Leistung, und dann ist auch gut. Und dann wird sich das auch wieder ein bisschen egalisieren. Jetzt gerade ist halt, kauft jeder, was er kann, weil man muss aufholen, man muss besser sein als der andere und so. Da ist jetzt richtig Competition drin und sowas. Und dann benutzt es jeder, ne? Die Anfragen steigen ins Unermessliche, ne? Also ich hatte irgendwo mal gelesen, was allein Danke sagen irgendwie Millionen verschlingt pro Tag und sowas, weil die AI nochmal darauf antwortet. Aber erstmal wird der
Hype weitergehen. Das habe ich übrigens, wo du das gerade ansprichst, mal gerade kurz ein Interlude. Ja. Ich habe das mal getestet bei ChatGPT und bei Gemini. Und irgendwie merkt man ja bei ChatGPT schon, dass die da nicht mehr darauf reagieren möchten. Wenn du da einfach nur so ein Danke, das hat funktioniert, hinterher schreibst, dann sagen sie nur, ah, cool. Nicht mehr viel, gar nichts mehr. Und Gemini macht dann noch so drei Seiten, irgendwie wieder neue Vorschläge und Ideen und bla. Komplett unterschiedliche Konzepte umgesetzt mittlerweile.
Ja, gut, die werden dadurch richtig Geld sparen, ne? Gehe ich von aus. Also das, ich hatte jetzt was ich Lustiges zu dem Thema. Es gab jetzt eine Umfrage dazu, ob die Leute zur AI höflich sind, ja, nein und so. und dazu auch in der Tat die Umfrage, also ja, ein Großteil ist tatsächlich höflich zur AI. Und von diesem Großteil, der höflich zur AI ist, ist es ein Großteil, der nur höflich ist, für den Fall, dass die AI die Macht übernimmt und sie hoffen, dass sie als Letztes erwischt werden.
Da habe ich die Tage sogar eine Statistik zu gesehen, und die sagte, 65% bei einer Umfrage der AI-LLM-Nutzer habe gesagt, dass deswegen sind sie freundlich dazu.
Ich bin einer davon.
Ja, genau, ich auch.
Also behandelt ja
oft genug Terminator lieb
und nett. Ja, genau. Also ich mache hier keine Spielereien. Und das lassen wir lieber. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das wird noch dauern, bis der Markt gesättigt ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird noch locker ein Jahr oder zwei anhalten. Mhm. Weil Trainings werden mehr, die Usage wird größer. Also erstmal ist noch da richtig Wachstum drin, was die Rechenleistung angeht, außer es gibt wirklich so einen großen Knall, wo dann gesagt wird, braucht eigentlich keiner. Ja. Ich glaube aber ganz ehrlich, das Thema ist durch mit Platzen. Also das glaube ich eigentlich schon.
Da bin ich mir nicht sicher. Also in dem Chart von dieser Hype-Welle, ne, ist ja AI immer noch vor dem Platzen der Blase. Also im Prinzip ist das noch zu erwarten.
Ja, theoretisch schon. Ich glaube aber einfach, der Hype hält noch an, weil es auch immer noch sehr viele gibt, die glauben, demnächst alles damit ersetzen, man muss irgendwie gar nichts mehr selber machen. Ja, das wird auch irgendwann der Letzte begriffen haben, dass das nicht realistisch ist. Und irgendwann wird auch der Letzte, oder ja, vielleicht nicht der Letzte, aber die meisten verstanden haben, dass die AI im Grunde einfach nur dein Potenzial auch potenziert. Das heißt, wenn du schlecht in was bist, macht es sie nicht besser. Sondern eher doppelt so schlecht, weil sie dann auch ganz viel Mist produzieren kann. Und genauso andersrum, wenn du gut bist, kannst du auch sehr gute Sachen damit machen. Aber dafür muss halt auch gut sein, ne? Und Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das, wo man noch die Wege finden muss. Ich glaube, es ist halt auch immer noch recht jung und man, da kommt ja auch gefühlt alle drei Wochen was Neues zu, was man wieder machen kann. Ja. Und was dann besser funktioniert. Also wenn ich überlege, die ersten Laufversuche Anfang letzten Jahres oder sowas, bei mir, da war die Code-Generierung noch völlig Grütze. Das konntest du gerade in iOS völlig vergessen. Ne, also wolltest du nichts von behalten, was sie gemacht hat. So Stand heute mit guten Skills und sowas ist das unfassbar, wie gut du damit vorankommst. Ne, also wenn du die in die richtigen Richtungen schubst und unfassbar, wie gut die funktioniert, wenn sie eine gute Struktur hat. Ne? Ich glaube eher, dass in der Zukunft das größere Problem wird, dass Firmen verstehen, dass oft ihre monolithischen Projekte nicht gut funktionieren werden, auch in der Zukunft nicht, dass da Strukturen verändert werden müssen, mehr modularisiert werden muss, mehr Single Responsibility Prinzip eingehalten werden muss, damit die AI, der Kontext gut genutzt werden kann, auch kostengünstig, weil ja ansonsten auch die Kosten von der AI völlig aus dem Ruder laufen. Ich glaube, das unterschätzen auch sehr viele, wie viel Tokens das frisst, wenn du in so fetten Projekten anfängst zu arbeiten, weil das wird richtig, richtig, richtig teuer dann irgendwann. Und ich glaube, wenn sich da der Workflow gefunden hat, bin ich mir sehr sicher, dass sich irgendwo setteln wird in einem sinnwahrenden Scope. Aber ich glaube, platzen, glaube ich, nicht mehr. Ich abflachen definitiv. Das müsste es bald auch mal. Also.
Ja, genau. Bin ich auch mal gespannt.
Sonst wird es wirklich, also wenn es weiter so hype gehypt wird, wird es so gefährlich, ja. Dann, aber ich hoffe, so langsam kommt der ein oder andere mal zu seiner Vernunft. Wir müssen unbedingt diese Leute, die da wieder nur Marketing sehen und verkaufen wollen und alle rausschmeißen und alles irgendwie setzt sich eine Person an die Macht alles Gedanken haben. Das ist Bullshit. Das ist einfach so. Also, ne? Also bis heute, du musst wissen, ab wann die AI in die falsche Richtung rennt. Und wenn du das nicht weißt, weil du von der Thematik keine Ahnung hast, ne? Wenn ich zum Beispiel ein Design generieren lasse, so ja, dann kann ich sagen, das gefällt mir, finde ich nett und so. Ich habe aber keine Ahnung von einem Designkonzept oder sowas, Farbkonzept, bla bla bla. Ich bin kein Designer, ne? So. Und ja, mit einer AI kannst du heute mit Sicherheit auch schon Anfänger und eher nicht so gute Leute mit Sicherheit relativ gut ersetzen, das glaube ich schon, weil sie unfassbar gut zuarbeiten kann, wenn dein Projekt dafür gemacht ist. Ich habe das jetzt wirklich schon in einigen Sachen ausprobiert und wenn du es sauber strukturiert hast, ist das absolut unfassbar, was du damit machen kannst. Also das, aber du musst das ja bewerten können. Die produziert was und du hast keine Ahnung, ist das jetzt gut oder nicht. Wann fängt sie an zu halluzinieren? Wann ist eine Aufgabe abgeschlossen? Wann sage ich ihr jetzt, ist es gut und mache einen neuen Kontext auf und fange eine neue Aufgabe an und sowas. Das muss ja auch alles irgendwo, also das muss ja jemand bewerten können. Das kannst du halt auch nur mit jahrelanger Erfahrung und das wird sich auch nicht ändern. Ne? Deswegen sage ich immer, ja, es kann jeder damit programmieren. Aber ich finde, man muss doch noch mal sehr stark unterscheiden zwischen ich mache ein Hobbyprojekt und mache da irgendwas und ich habe da ein Projekt, womit Geld verdient wird. Also da das ist einfach für mich ein bisschen was anderes. Ne? Also wenn ich hobbymäßig eine Website zusammenklöppel, ist das ein bisschen was anderes, als wenn ich das professionell machen müsste.
Ne? Ja, genau. Ja, das ist ein schwieriges Thema, einfach weil natürlich das Potenzial irgendwo ausgelotet werden muss, aber ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die irgendwie hier 15.000 Zeilen Comics jetzt irgendwie im PR drin hatten und dann gar nicht mehr reviewen konnten, weil das alles AI-generierter Kram war und keiner in der Lage war, da irgendwie noch ein Review drüber zu machen.
Das ist
und dann haben sie natürlich ein AI-Review gemacht. Das heißt also, da hat sich das Ding dann selber kontrolliert und das ist natürlich genau das, was man nicht machen soll.
Also ich finde, ich mache auch gerne AI-Reviews von meinen eigenen Sachen oder auch von was ich mit AI zusammen gemacht habe. Ich finde das schon gut, die finden schon noch mal gute Sachen, aber genau das ist halt das, was nicht passieren darf. Ne? Diese 15.000 Line zum Reviewen oder was auch immer, das geht halt gar nicht. Ne? Das ist halt dieses oft, wenn du monolithisch arbeitest, dann müssen an 5.000 Stellen was geändert werden. Als Beispiel, meinem Netzwerklayer, den ich gebaut habe, hatte ich schon zwei Endpunkte drin. Ne? Das heißt, die ganze Struktur hatte die AI schon. Ne? Wie wird eine Request zusammengebaut? Ne? Wie wird das mit der Versionisierung gemacht? Wie geht das mit den Faden, mit den Methods und sowas? So. Und dann habe ich der einfach nur gesagt, dass ich die zwei, beziehungsweise ehrlicherweise ist ihr selber aufgefallen, was noch fehlt, weil das Definitionsfall drinne gesehen hatte. Und hat dann gesagt, so, ja, die vier Endpunkte fehlen ja noch. Soll ich die auch noch hinzufügen? Und das, dadurch, dass sie natürlich eine harte Struktur, und das ist ja auch keine schwere Aufgabe, wir reden hier wirklich nur von Requests zusammenbauen, senden, Daten zurückgeben. Nichts dekodieren, gar nichts, keine Logik damit. Ist ja wirklich einfache Arbeit. Und natürlich kann ich das auch selber, darum geht's nicht. Ne? Es geht ja nicht darum, mir zu beweisen, dass ich die anderen vier Endpunkte, die im Grunde das gleiche sind, nur ein bisschen anders auch bauen kann. Mit Tests und so. Also wir reden hier wirklich über Test-Driven Development dann. Aber das die AI machen zu lassen in 30 Sekunden, warum soll ich das nicht machen lassen? Ich brauche nur fürs Tippen viel länger. Ne? So, aber das sind natürlich dann noch keine 12.000 Lines an Changes. Ne? So, das muss halt alles überschaubar bleiben. Ne? Aber das, dafür gibt es ja Workflows. Ne? Also die kann man ja entwickeln. Und genau da, glaube ich, wird es in der Zukunft auch hingehen. Weil sowas, ehrlicherweise, würde ich sofort ablehnen. Geht auf gar keinen Fall. Ne? Kannst nicht machen. Das ist viel zu gefährlich, was da, weil keiner eine Ahnung hat, was da alles drin steckt. Ne?
Ja, genau. Mhm. Ja, aber so ist das halt eben. Und das wird halt eben auch in vielen Firmen aktuell forciert. Ja, ich habe das jetzt auch wiederholt gehört, dass davon ausgegangen wird, dass irgendwie extreme Effizienzsteigerungen erwartet werden mit Hilfe von AI-Tools. Ich habe wiederholt von 60%, 70%, 80% Effizienzsteigerung gehört. Und das würde ja dann bedeuten, alles, was über 50% geht, bedeutet ja, dass man noch nicht mal quasi sich alles anschaut. Ne? Weil wenn man sich alles anschauen würde, dann hätte man ja Pi mal Daumen schon die Hälfte. Ne? Also das ist halt eben dann ja, bei geschriebenem Code, den zu verstehen, ist effektiv sogar oft komplexer, als wenn man ihn selber geschrieben hat, weil man ja ihn nicht ownt. Ne? Und die gedankliche Ownership, die fehlt mir tatsächlich auch bei diesen generierten Sachen aktuell. Ne? Ich nutze das auch jetzt gerne schon mal, um dann irgendwie, was weiß ich was, eine UI-Komponente in einer abgeleiteten Variante irgendwie zu bauen von einer existierenden mit so ein paar Anpassungen oder so. Aber dann sind da auch schon Änderungen drin. Wenn man da durchguckt, dann denkt man sich dann, das hätte ich aber so nicht gemacht.
Und dann, ja, gut, also da kann ich dir nur Skills empfehlen, ne? Falls du die noch nicht nutzt. Ne? Also es gibt super zum Beispiel Swift UI Skills, ne? Die helfen da wirklich, dass der da nicht voll den Murks macht und sowas. Aber es ist und ja, also ne, ich stimme dir zu, die Ownership fehlt ein bisschen. Deswegen bin ich zum Beispiel, also erstens, auf bei Null anfangen bis heute finde ich immer noch schlecht. Also eine gute Struktur vorgeben sollst du der AI immer, indem du gute Abstraktionen baust und möglichst klar machst, was sie da drinnen nur erfüllen soll. Damit wird das Ganze halt deutlich, deutlich besser. Ich finde halt schon, dass das eine unfassbare Erleichterung sein kann und eine unfassbare Hilfe. Ich glaube aber auch, und ne, also diese Zahlen 70-80%, Quatsch, also, Blödsinn. Egal wie du das machst. Und ich glaube, am Ende wird das ganze Thema wieder daran scheitern, dass die Leute, dass Leute, die das dann am Ende zu entscheiden haben, nicht verstehen, dass so Projekte auch für die AI vorbereitet werden müssen. Das klingt ja immer alles so, als wenn man einfach sagt, so, hier, nimmst du Claude und dann machst du Init, machst irgendeinen Claude-MD-File und dann haust du da mal so ein paar Prompts rein und dann kommt da schon was Vernünftiges bei rum. Das ist nicht so. Also gerade dieses Thema Architektur ist eine unfassbar wichtige Geschichte da. Damit die AI da sauber arbeiten kann. Und ich glaube, da werden sehr, sehr viele Sachen dran kranken am Ende. Weil man das nicht macht, dieses Vorbereiten. Weil man eben nicht sagt, okay, ne, lass uns gucken, dass wir dafür gut vorbereitet sind und lass uns unsere monolithische App aufteilen. Das muss ja nicht in alles in einzelne Repositories. Das kann man in lokale Swift-Packages packen, die in dem Projekt mit drinne sind. Aber trotzdem gibt es eine klare Kante für die AI, wo sie sagen kann, hier ist der Implementierungsende quasi und sowas. Also gibt es ja verschiedene Mittel und Wege, wie man das sauber trennen kann. Aber die Trennung muss halt da sein. Wenn du halt, ich zum Beispiel in einem alten Projekt von mir, wo ich alles ineinander gewurschtelt habe, die kommt da auch zurecht. Darum geht's nicht. Das kriegt ihr auch irgendwie hin. Aber die Ergebnisse sind A, viel schlechter, ne? Und sie halluziniert super schnell. Ne? Weil sie das auch nicht, also wie der Mensch auch am Ende, ne? Also der struggelt halt auch ein bisschen mehr daran und das tut ihr ja auch. Und ich glaube, diese Vorbereitung, gut dafür vorbereitet zu sein, an der werden die meisten Projekte scheitern.
Wobei das ja nicht nur Halluzinieren ist. Du musst schon aufpassen, wenn du irgendwie so iterativ mit der arbeitest oder so, dann erzeugen die auch sehr schnell eine If-Else-Wüste, die irgendwie dann nicht weiter bereinigt wird. Auch wenn du dann sagst, räum mal auf, jetzt alles, was nicht notwendig ist, wieder raus. das sind ja dann irgendwie noch nicht so ganz, ja gut, ich habe noch nichts, was so ganz integriert ist, wo sie dann irgendwie Tests mitmachen können oder Screenshots machen können und zu sehen, wie dann das Ergebnis ist. Wenn sich das ändert, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, aber wenn ich dann irgendwie iterativ mit denen so ein Problem bearbeite, dann habe ich sehr schnell da so eine If-Else-Wüste, die alle möglichen Ideen irgendwie abgebildet sieht, die er sich dann da vorgestellt hat, dass das irgendwie hilfreich sein könnte. Und ja, letzten Endes konnte man dann einfach alles wegnehmen davon. Alles. Naja, gut. Aber was mir ja ehrlich gesagt ein bisschen Sorge macht in der Art und Weise, wie ich jetzt mit AI arbeite aktuell, das ist ja, dass ich nicht so tiefgreifendes Know-how habe mehr, wie das vorher gewesen ist. Ich benutze ja dann gerade jetzt irgendwie, wenn ich irgendwie einen Fehler suche oder sowas, mittlerweile recht gerne da einen Sparringspartner nebenbei. Aber man merkt natürlich dann auch, dass man so ein bisschen oberflächlicher wird. Ne? Er sagt einem dann irgendwie drei Dinge und man probiert dann so ein bisschen rum, hat aber selber jetzt auch nicht wirklich verstanden, was das Problem im Hintergrund ist. Ne? Also da habe ich mir vorgenommen, dass ich da in Zukunft wie ein Schießhund drauf aufpassen muss, denn das ist ja meine Qualifikation seit langen Jahren, dieses tiefe Know-how zu haben für die Plattform, auf der ich arbeite. Und ja, ich habe die Sorge, dass das wegläuft. Und das ist natürlich das Problem für die Leute, die überhaupt nicht reinkommen in das Know-how, wahrscheinlich noch viel schlimmer.
Ne? Also die AI macht dich nicht besser. Ne?
Genau. Mhm.
Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt zwar immer wieder dieses Narrativ, so ja, ich kann ja auch mit der AI lernen. Nee, wirst du nicht.
Nee.
Rein aus der eigenen Erfahrung. Ich habe jetzt auch ein neues Prinzip angefangen mit Composable Architecture und habe das mit ein bisschen mit der AI gemacht. Ich habe mir das vorher auch ein bisschen durchgelesen, aber ich habe es in dem Detailgrad einfach nicht mit der AI zusammen verstanden. Warum nicht? Sie generiert zu viel. Ne, dass du das ordentlich überblicken kannst, sauber, und dass du mit dem Lernen mitkommst. Du bist allein durch die Flut an neuem Code schon überfordert, dass du gar nicht mehr die Tiefe des Prinzips verstehen kannst. Das heißt, du musst halt trotzdem da dran gehen und das sauber erlernen. Du musst auch selber programmieren, um die Sachen erstmal zu erlernen. Und dann, wenn du da drinne sicher bist und nicht auf dem Berg der Unfähigkeit gerade bist oder der Sicherheit, dann schon anfangen. Die AI wird keinen besser machen. Das ist das, was ich meine. Wenn du in der Thematik nicht gut bist, kann die unfassbar viel schlechten Code generieren. Der funktioniert, ne? Hat aber 120 Zeilen auf Code, die kein Mensch braucht. Na, so. Und es ist dir gar nicht aufgefallen. Und 1000 vor, if, first, where, ne? Alles, was Performance-Frist da reingehauen, weil es der AI auch total egal ist. Ja. Für die AI spielt das keinen Unterschied, ob die 3 oder 30 Zeilen Code generiert. Das ist der egal. Als Mensch passe ich da auf. Ne? Mhm. Nicht nur aus Performance-Gründen, sondern auch, weil ich faul bin. Und das ist
ja, die aber AI auch Lean and Mean, was ich eben propagiert habe.
Natürlich.
Ist vollkommen egal. Mhm.
So, natürlich. Aber so, und das muss man mal begreifen. Mit der AI wird man nicht besser. Die AI ist ein Unterstützer, ein Hilfstool und so sollte man sie auch nutzen. Und ich kann nur ganz krass davor warnen für Leute, die gerade anfangen, die gerade lernen oder die auch noch viel zu lernen haben auch in dem Bereich, macht es. Weil ihr werdet nur unguten Code generieren und das wird früher oder später ganz schnell auffallen, weil du generierst ja ganz viel schlechten Code. Das heißt, wenn du nicht gut codest, fällt das auch viel schneller auf. Ne? Mhm. So dadurch, weil du es ja gar nicht überblicken kannst. Deswegen kann ich nur empfehlen, nutzt es auch nur da, wo ihr euch sicher seid. Wenn das, ne, so wie ich zum Beispiel bei mir, der fünfte Endpunkt ist, oder in dem Fall der dritte, aber das ist auch nicht mein erster Netzwerklayer, den ich baue. Deswegen, na, so, dann ist das keine Tragik. Ne? So, auch selbst das Testschreiben habe ich am Anfang erstmal noch ordentlich üben müssen, dass ich sauber die Unit-Tests schreibe. Erst als ich damit sicher war, habe ich auch gesagt, okay, der darf auch die Unit-Tests mal schreiben. Sonst habe ich auch teilweise gesagt, okay, ich schreibe den Unit-Test und du fixst den dann. Ne? So. Mhm. Und sowas. Auch das geht, ne? Aber ich glaubt mir, ihr werdet nicht besser. Ihr werdet Dinge nur sehr oberflächlich verstehen und überhaupt nicht mitkriegen, wenn die völlig den Bollocks macht. Das ist unfassbar gefährlich. Deswegen sage ich auch, die kann unfassbar gut sein. Du kannst sie super für dich nutzen. Ich mache das Tag für Tag, auch auf der Arbeit. Und so. Und das ist auch total super. Aber ne, es ist halt Dinge zu durchdringen, ne? Und Dinge zu verstehen, was habe ich da gemacht. Ich zum Beispiel habe in einem privaten Projekt Models erzeugt, selber geschrieben. Und bestes Wissen und Gewissen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, lass mal die AI gucken, ob die auch passen oder ob ich irgendwas übersehen habe. Ne? So. Und, ne? Aber die Modelle standen halt auch schon. Und dann habe ich der, ich habe ehrlicherweise erwartet, das funktioniert nicht, ne? Das Datenmodell dazu gegeben, da sind irgendwie 300.000 Objekte drin, verschiedene. Deswegen habe ich gedacht, das kriegt die nicht hin. Ja, hat sie aber super gemacht. Sie hat mich dann halt darauf hingewiesen, dass manchmal ein Datum anders formatiert ist und ich dann ein Fallback für brauche. Hätte ich selber nie gefunden, ne? Weil ich gehe ja nicht 300.000 Objekte durch. Ne? So, wenn das jetzt eine fremde Datenquelle ist. Und noch so ein paar Anmerkungen halt gehabt. Ne? So, und ja, die habe ich dann halt behoben. Und das ist ja auch super. Das war auch total hilfreich. Hätte ich selber manuell auch nie hinbekommen. Ne? So, dann hat es auch wunderbar funktioniert. Aber das Grundverständnis dafür, ne, das hatte ich halt vorher schon. Und das ist unfassbar wichtig. Ne? Dieses Grundverständnis. Wenn man das nicht hat, deswegen macht euch da nichts vor.
Ne? Ja. Ja, was ich mir echt Sorgen mache, das ist, dass das stark zurückgehen wird, dieses Grundverständnis. Ich mache mir da echt Sorgen drum, was mein Know-how-Level angeht, aber natürlich auch den von anderen im Allgemeinen oder von Softwareentwicklern im Allgemeinen. Das ist so convenient, die Probleme alle von dem Ding lösen zu lassen. Du steigst ja gar nicht mehr dahinter. Was ist das Problem, warum du diesen Einzeiler als Fix da jetzt gebraucht hast? Ne? Du denkst dir dann was Grobes, aber so richtig, richtig erfahren hast es nicht mehr. Und das ist halt eben das gewesen, was mir in der Vergangenheit das Know-how dabei erzeugt hat. Ne? Und also ich hadere da jetzt auch schon wieder damit, das wieder zurückzufahren an manchen Stellen zu versuchen, das ja vielleicht wieder zu reduzieren. Einfach weil ich befürchte, dass es diese ja, Langzeitfolgen mit sich bringt. Na ja, gut, das ist das Problem, wenn man Dinge so mit der heißen Nadel Bleeding Edge, ne, ja, sofort in alles ausrollt, koste es, was es wolle. Ne? Denn wenn ich jetzt mich dagegen weigere, dann werde ich ja auch ein schlechter Entwickler sein, weil allein schon von den Leistungsfähigkeiten her von anderen Entwicklern nicht mehr vergleichbar. Und klar, in gewisser Weise, ne, ist das wirklich ein Geschwindigkeitsvorteil. Aber ja, ob uns das später alle bitterböse wieder einholt, da bin ich dann mal sehr gespannt drauf. Naja. Ja, ich glaube, so wenn ich so in die Senior-Entwicklerschaft rein lese, kriegt man auch immer wieder mehr, also zunehmend solche Kommentare mit. Ne? Deswegen komme ich auch gerade drauf. Also gerade so erfahrene Entwickler, die schon viele, viele Jahre dabei sind, die haben sich da genauso schon zu geäußert. Sehen das halt eben alle irgendwo schwinden. Ja, wie gesagt, man kann es aber quasi aktuell nicht verhindern. Ja. Na schön, so, sorry. Wo sind wir gewesen? Quartalspressekonferenz, ne? Jetzt sind wir sehr lange ausgeritten. Machen wir mal wieder einen Schritt zurück in die Quartalspressekonferenz. Ja gut, da sind wir im Prinzip durch gewesen. Dividende von 27 Cent pro Aktie und 100 Milliarden Dollar Aktienrückkauf haben sie wieder gemacht. Ne? Da geht ja der ganze Gewinn hin. So viel dazu. Dann kommen wir zum zweiten Thema für diese Woche. Und das ist das, was ich eben eigentlich auch schon einmal angerissen hatte. Und zwar der Mac Mini Einstiegspreis ist teurer geworden. Apple hat also die kleinste Konfiguration für den Mac Mini aus dem Verkauf genommen. Das ist die 256 GB SSD-Variante gewesen. Und das heißt also, das kleinste Modell, was man jetzt für den Mac Mini aktuell noch bekommen kann, ist der M4-Prozessor, 10 Kern CPU, 10 Kern GPU, 16 Kern Neural Engine, 16 GB RAM, 512 GB SSD und Gigabit Ethernet. Das kann man ja alles noch aufrüsten dann auf 10 Gigabit Ethernet und so weiter. Und aber das ist jetzt hier klar, quasi die kleinste Ausstattung in Zukunft. Und ja, whopping 949 Euro rufen sie da jetzt für auf. Ne? Also als Einstiegspreis für den Mac Mini leider nicht mehr so das, was man sich wünschen würde. Ne? Da haben sie natürlich dann genau die Konfiguration rausgenommen, die groß nachgefragt ist und die günstigste ist. Das ist schon klar, ne? Wenn man jetzt als Firma irgendwo Lieferschwierigkeiten hat, geht man da hin und entscheidet sich dafür, dann da solche Entscheidungen zu machen. Aber ist natürlich dann irgendwie jetzt ein komisches Setup wieder. Ne? Auf der einen Seite gibt es das MacBook Neo. Naja gut, das ist zumindest nach 3,5 Wochen dann lieferbar für die Hälfte. Und hier das Ding kostet 1.000.
Ja, ja, ich glaube, schade, ne? So als Einstiegsgerät war der natürlich top und das war ja auch einfach mal so das Kernding, glaube ich, vom Mac Mini. Mhm. Finde ich auch mega schade, dass das nicht, ja, nicht passt und ja, total doof. Also wirklich das der blödste Strich irgendwie, ne? Finde ich. Mhm.
Ja, schade, ärgerlich, kann man nicht anders sagen. Also wir haben ja alle Mac Minis gekauft, ne? Und Thorsten hatte ja schon gesagt, er hat ja auch genau diese günstige Version gekauft. Ja. Die ist ja jetzt dann auch für viele Anwendungszwecke, naja, die SSD mag was klein sein, je nachdem, was man jetzt draufpacken muss.
Ne? Genau, das ist der einzige Riesennachteil, ne? Also ich hätte natürlich viel mehr Anwendungszweck, da noch mehr Apps drauf zu installieren. Und ich komme wirklich ganz oder bin sehr, sehr schnell an eine Grenze gekommen. Mhm. Also, aber für einen normalen Anwender, der halt die Standardsachen wie Browsen, E-Mail und alles macht, ist das überhaupt kein Thema. Das läuft wunderbar. Und das ist ein super Rechner. Schön klein, vom Preis her sehr attraktiv. Und wie gesagt, ein bisschen, ja, ist schade, dass ich da nicht so viele Sachen drauf installieren kann. Das hemmt ein bisschen, aber gut, das war ja vorher klar. Nur der Preis war halt unschlagbar, ne?
Ja, genau. Aber mir fällt, was mir gerade einfällt, dort hast du ein M4 Pro?
Nee, M4 mit 256, 16 GB.
Aber da lässt sich doch die SSD upgraden.
Kannst du machen, ja.
Bei deinem.
Genau. Das wäre die Option. Hab ich noch nicht in Betracht gezogen, aber ja, das könnte man machen.
Okay. Aber wenn es weiß, ja, ist ja schon mal gut.
Ja, ja. Also weißt, wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, was ich machen kann, ist eine externe SSD anhängen. Das hatte ich ja auch bei meinem alten iMac gemacht. Da hatte ich eine schnelle SSD dran, um die neuesten Sachen, Betriebssysteme laufen zu lassen. Das hat auch gut funktioniert und damit war der ja auch zu betreiben. Und das könnte ich jetzt mit dem M4 natürlich auch machen, schnell mal eine externe ansetzen. Aber da funktionieren halt ein paar Sachen nicht, wie zum Beispiel Apple Intelligence läuft dann nicht so wirklich. Ja, und da muss man halt mal schauen, was da sonst noch nicht geht.
Ja gut, halt nur, wenn du dein Hauptbetriebssystem da drauf laufen lässt. Ne? Du kannst das Hauptbetriebssystem ja immer noch auf deinem Mac machen und da dann nur gewisse Dinge auslagern, musst halt mal nur gucken. Nur
die Apps auslagern, ja, das ginge.
Genau.
Ja, also genau, das du kannst ja dein Dokumentenverzeichnis zum Beispiel auslagern und ja.
Kannst du Fusion Drive machen.
Alles. bitte, nochmal.
Kannst du Fusion Drive daraus machen?
Ja, super. Habe ich doch.
Ja, also ich habe das vor einigen Jahren auch mal angeschaut. Wenn das noch geht, so wie es damals war, dann kann man tatsächlich so verschiedene Ordner in seinem User-Ordner umbiegen auf eine externe Platte. Und dann kannst du zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel damals meine Fotos-Bibliothek dahin ausgelagert, weil die halt eben, ist es schon 10 Jahre her oder was, ne? Im Verhältnis dann damals relativ groß gewesen ist. Und da hatte ich auch den iMac damals mit einer relativ kleinen drehenden Platte ja noch drin. Und da habe ich ja dann eine Thunderbolt SSD Enclosure dran gemacht und da das Betriebssystem draufgepackt. Das ging ja damals. Und ging aber dann nicht mit der Fotosbibliothek auf der SSD, weil ich mir jetzt so eine riesige SSD nicht leisten konnte. Und deswegen habe ich die dann auf die Festplatte verschoben. Ja, gut. Das ist halt eben jetzt leider wegen Apple Intelligence Kram so ein bisschen schwierig. Das geht halt eben nicht immer, wenn man externe SSDs benutzt. Aber gut. Andere Sachen gehen. Ne? In dem Sinne kann man sich da schon mit beschäftigen. Und wenn man jetzt Sachen hat, die man da nicht die ganze Zeit liegen haben muss, dann geht das ja eigentlich auch ganz gut. Ich habe ja jetzt zum Beispiel hier auf den Notebooks, die ich, also zum Beispiel, also meine Dokumente liegen sowieso alle in iCloud Drive drin und ich synchronisiere dann auf den Geräten, wo ich nicht regelmäßig irgendwie jetzt ein Backup mache, was ich jetzt natürlich logischerweise nur auf einer Maschine, nämlich auf dem Mac Mini mache, der am Desktop ist. Der hat natürlich dann alle Dokumente, sodass man die auch übers Backup laufen lassen kann, aber auf dem MacBook habe ich natürlich dann nicht die komplette Kopie drauf liegen und verwende halt eben dann einfach nur, was ich aktuell brauche und lebe da ganz gut mit. Ne? Also man kann halt eben, ne, die Sachen, die man zugreift, liegen ja dann im Cache und sind eine Zeit lang zugreifbar. Bei mir funktioniert das eigentlich recht gut aktuell. Da hört man ja auch immer wieder mal Problemchen. Ne? Ich glaube, du, Thorsten, du hattest mal sehr, sehr resistente Probleme mit iCloud Drive Sync in der Vergangenheit, ne? Auf irgendeinem System.
Ja, das war aber der alte iMac.
Mhm. Ja, ist auch schon was.
Das war ja der Grund, warum ich dann mit einer externen SSD dran gegangen bin, weil ich die Fusion Drive, das war vom Start her so langsam, dass der gar nicht mehr benutzbar war. Und dann habe ich halt den Umweg gemacht und eine SSD angeschlossen und darüber gebootet.
Frage, weiß noch einer bei der Fusion Drive, ob die, ob das mit APFS ging oder ob das noch mit macOS Journal war?
Nee, das war macOS Journal.
Ich glaube, das ist HFS Plus gewesen. Ja. Das war so eine gedengelte Geschichte vorher. Das ist ja ziemlich alt schon.
Okay.
Das war ja, als die 27 Zoll iMacs aktuell waren. Damit kam das ja damals. Und das ist ja jetzt schon ewig her. Ja. Und APFS ist ja erst ein paar Jahre
alt. Der war ja von 2014, ne?
Mhm. Ja, die Fusion Drive war echt. Also ich hab damals Hoffnung da reingesetzt und hab mir auch ein iMac geholt mit Fusion Drive. Schlechteste Entscheidung ever. Aber damals waren die SSDs auch noch so unfassbar toll. Ich meine, sind sie immer noch, aber jetzt gibt's ja keine Wahl mehr. Und ich will immer nicht jammern, ne, aber die sind ja auch unfassbar leistungsfähig. Ich merke das immer sehr krass, wenn ich mal VMs laufen lasse auf meinem Mac Mini oder so, merkst du ja gar keinen Unterschied. Ne? Also das ist ja unfassbar eigentlich, was da für eine Performance drin steckt. Und ich habe ja den Mac Mini, den man, glaube ich, aktuell gar nicht mehr kaufen kann mit 64 GB Arbeitsspeicher oder der nicht lieferbar ist. Und ich habe ja damals gesagt, dass wird mein Hauptarbeitsrecht, also mein Hauptarbeitswerkzeug. Und das war auf jeden Fall also für mich die absolut beste Entscheidung. Also ich habe da schon jetzt mit LLMs ausprobiert und VMs und da war der Arbeitsspeicher schon sehr, sehr hilfreich. Aber tatsächlich, ich komme sogar bei der Terabyte mittlerweile an meine Grenzen. Also das ist manchmal ein bisschen doof, aber
ja, wenn du jetzt natürlich da irgendwie dicke VM-Images oder sowas liegen hast, dann kann auch ein Terabyte schon sehr schnell voll sein. Sowas liegt man dann vielleicht besser auf eine externe, schnelle SSD. Das kann man ja zum Glück relativ stressfrei auch machen über Thunderbolt oder halt eben dann ein modernes USB-C Enclosure, also externe SSD dann. Aber gut, so ein bisschen was Geschwindigkeitsnachteile hast du dann natürlich schon und dann deswegen bist du dann halt eben da auch immer am Abwägen, ob das jetzt irgendwie eine gute Idee ist oder nicht, das alles auf die interne Platte zu packen. Und gut. Aber mit einem Terabyte hat man natürlich ein bisschen mehr Flexibilität.
Ja, absolut. Ja. Ey, ich will nicht jammern, ne? Nicht falsch verstehen. Also das ja. Hab da schon eine vernünftige Konfiguration. So ist das nicht, ne? Aber klar, besser geht's immer, ne? Also wenn du jetzt wenn man jetzt wünscht dir was spielt, dann würde ich sagen Mac Studio rechts unten 512 Gig, ne? Gut, kannst nicht mehr kaufen, aber ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also das ist überhaupt gar keine Frage. Es muss ja, zumindest solange ich nicht im Lotto gewinne, auch irgendwie verhältnismäßig sein.
Und, genau. So ist es leider bei jedem.
Genau. Wenn das sich mal ändert, dann ist das was anderes.
Naja, gut. Also, um das gerade nochmal zusammenzufassen. Allgemein, ich würde, wenn ich jetzt plane, Hardware zu kaufen, eher dazu raten, zu überlegen, eher zügig zu kaufen, um zu vermeiden, dass man in extreme Speicherpreise oder sowas reinrennt oder auch in noch zunehmende Lieferschwierigkeiten dank 3-Nanometer-Prozess Auslastung. Und ja, ne, wie eben schon von Tim Cook hier verlauten lassen, wenn die das schon in der Quartalspressekonferenz sagen, dann ist das echt ein Problem, weil das sagen die sonst nicht da. Ne? So, also das ist ja Guidance, die da geben. Ne? Die müssen solche Sachen sagen, die Umsatzeinbrüche produzieren können. Und deswegen haben sie das gesagt. Ne? Also das kann signifikant am Umsatz knabbern, wenn sie da nicht liefern können, weil die Speicherpreise so hoch sind oder sie halt eben kaum Speicher bekommen, weil die Speicherpreise so hoch sind und alles, was sie sinnvoll einkaufen können, eingekauft wird. Ja, und beim 3-Nanometer-Prozess genau dasselbe. Sie waren damals der Big Dog, ne, bei TSMC und haben mit denen da den Prozess eingeführt und ein Jahr exklusiv gehabt. Ne, dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt sind sie plötzlich so klein geworden im Vergleich zu den großen AI-Anbietern. Ne? Nvidia kauft ja den Großteil weg. Und die sind so fett geworden. Die sind ja, was hab ich jetzt gelesen? Irgendwie 2,3 Mal so groß vom Volumen her mittlerweile, wie Apple das gewesen oder ist. Ne? Und natürlich können die da alles wegkaufen, genauso wie Apple das vorher gemacht hat. Nvidia hat ja dann auch zeitweise nichts gekriegt von den aktuellen Prozessen, weil Apple das weggekauft hat. Ne? So, und der Größte, der kann halt eben quasi als Platzhirsch sich da breit machen, weil so ein Anbieter wie TSMC natürlich erstmal zu einem Kunden geht, der einen Großteil der Produktion haben möchte, einfach weil es wesentlich einfacher ist, mit einem Großkunden zu arbeiten, als mit 50, die unterschiedliche Dinge haben wollen. Ne? Tja, so, das kann man denen auch nicht übel nehmen, aber das führt natürlich dann dazu, dass die anderen hinten runterfallen, wenn der Große da kräftig einkauft. So, und Apple ist leider nicht mehr der Große und das sehen sie jetzt. So, natürlich sind die immer noch ein guter Kunde, die hauen da ja immer noch Milliarden Dollar an Chip-Produktion raus, aber ja, ist halt eben nicht mehr der Größte und deswegen kann er auch nicht die Volumina diktieren. So leid, wie es einem tut. Ja, so. Also überlegt euch, wenn ihr noch irgendwas anschaffen wollt, euch das anzuschaffen und entweder in Kürze da eine Bestellung rauszuhauen mit der Hoffnung, dass das dann jetzt noch mit normalen Preisen in der nächsten Zeit passiert. Ich kann aber an der Stelle auch nur noch mal betonen, Gebrauchtmarkt, Leute. Dass es ist und bleibt auch einfach großartig auf die vergangenen 5 Jahre M-Prozessoren einfach günstig zurückgreifen zu können, die ja mittlerweile von vielen Leuten in den ersten Generationen und zweiten Generationen ja auch schon abgestoßen werden. Und ja, also wie wir das ja schon immer wieder gesagt haben, auch so ein M1-System ist immer noch top. Ne? Und die M2- und M3-Systeme erst recht. Ja? So, und das heißt also, So ein gebrauchtes MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini, was auch immer man da jetzt shoppen möchte, ne? Also kann ich auch nur sehr empfehlen, gerade wenn das jetzt noch weiter eskalieren sollte in den nächsten Monaten, ne? dass die Einstiegspreise für die neue Hardware einfach so zunehmen. Ich würde mir überlegen, dann auf den Gebrauchtmarkt zu gehen. Natürlich wird der auch sehr schnell gefegt sein, wenn der die, fehlende Lieferfähigkeit von Apple da deckeln muss. Deswegen auch da der Hinweis, lieber mal eher zugreifen, wenn ihr was haben wollt, als warten. Ja, es ist eine komische Situation, mit der wir alle leben werden müssen. Ne? Na, schön. So, das war aber jetzt auch genug zu dem Thema, würde ich sagen. Jetzt haben wir fast eine Stunde darüber gesprochen. Kommen wir noch zu was Fröhlichem heute. Und Apple hat nämlich Presseerklärung rausgehauen heute und ein neues 2026er Edition Pride Collection Sportband vorgestellt. Und sie bleiben also da ihrem Motto treu, da regelmäßig diese Pride-Bänder zu machen. Das ist ja dann immer, was ist das? In San Francisco ist, glaube ich, dann diese Pride-Geschichte, ne? Wo dieser Lauf oder nicht. Demo oder was das ist. und ich glaube, dazu machen sie das dann immer. Aber ja, gut, ich glänze mal wieder mit Unwissen. Aber sie haben ja jetzt in den letzten Jahren schon immer diese Pride Edition Apple Watch Bänder gemacht und dieses Mal 2026er Edition haben sie gerade vorgestellt. Wir packen mal einen Link in die Shownotes, könnt ihr euch mal angucken. Und wie würdet ihr das beschreiben?
Bunt.
Ja, ne? 10 Farben oder sowas hatten sie, glaube ich, in der Presseerklärung geschrieben. Also ja. Schön bunt mit ist immer schwer, sowas zu erklären. Ne?
Ist halt Pride-Band, ne? So und so ein bisschen schräg verpunktet irgendwie und ist ein Sportloop. Ist es.
Genau.
Mhm. Ja, sieht ganz nett aus. Ja, meins ist es nicht, muss ich zugeben. Also, ich finde immer noch das Schönste, weil immer noch das davor, das Weiße, wo auch Pride dann drin stand. Ich fand das optisch am schönsten. Mhm. Das ist ja Geschmackssache.
Ja.
Genau. Aber guckt es euch mal an. Wem es gefällt. Ich finde immer gefährlich, da ist auch ein bisschen weiß drin. Das war beim anderen ja auch. Und da ist in der Tat immer mit dreckig werden. Ne? Das wird schnell gräulich und so. Aber.
Ja, also ich persönlich versuche ja da eher die Finger von zu lassen. Auch wenn Apples Bänder noch am ehesten gut zu waschen sind und damit dann wieder sauber zu kriegen, wenn sie mal irgendwie jetzt beim Sport oder sowas dann speckig geworden sind. Das Weiß ist natürlich, das schreit halt eben danach dann auch irgendwie versaut zu werden. Und ich bin dann jemand, wenn ich das jetzt hätte, nach 3 Tagen hätte ich da überall Kaffee drauf.
Wie trinkst du denn deinen Kaffee?
Ich trinke einfach die ganze Zeit Kaffee und ich sauere auch die ganze Zeit rum mit Kaffee. Okay. Ja, so ist das halt. Ihr kennt das ja, bei mir ist überall Kaffee drin, auch in Tastaturen und in Notebooks und ja. In diesem Sinne kann man ja noch froh sein, wenn es nur auf dem Armband ist. Und ich wäre deswegen da vorsichtig. Aber gut, wer ein helles Armband haben möchte, kann sich das gerne anschauen. Link in den Shownotes, könnt ihr mal schauen. $49, ach so, das ist jetzt hier der englische Preis. Was ist denn der Euro-Preis? Habt ihr da mal reingeschaut?
49 Euro.
Ja gut. Ist und bleibt teuer für diese Apple-Bänder, aber da gehen wir jetzt heute nicht rein. Na gut. So, ja, ab sofort verfügbar, könnt ihr euch also shoppen. Tatsächlich da ein Produkt, was aktuell lieferbar ist. Und in diesem Sinne, viel Spaß damit, wenn euch das interessiert. So, und dann sind wir durch mit der Nachrichtensektion und kommen zur Gerüchteküche. Und auch die ist diese Woche schön gefüllt und da wollen wir dann mal einmal durchgehen. So, da geht es los mit einer Meldung von Ice Universe auf X. Hört sich lustig an, der Name. Hat aber einen relativ guten Track Record, wenn er dann mal gerüchtet. Also ist eher häufiger eingetreten, was er berichtet hat. Und deswegen berichte ich es auch hier. Es geht tatsächlich, da, das scheint wohl sukzessive konkrete Formen anzunehmen, es geht um das iPhone 20 und dieses Display, wo wir letzte Woche schon von gesprochen hatten. Wir erinnern uns an Digital Chat Station, ne, der hier von Micro Quad Curved OLED Displays gesprochen hatte. Und ja, da geht es also irgendwie um ein Design, wo die Ränder von den Displays halt eben so gebogen werden, um dann den Abschluss zum Gehäuse zu machen, damit man eben den Rahmen da nicht mehr hat. Ne? Also beziehungsweise das mal verschiedene Hersteller, das gibt es natürlich im Android-Bereich schon bei vielen anderen Anbietern, die ziehen das teilweise dann sogar so ganz um die Kanten drumherum. Ne, wenn sie es jetzt übertreiben wollen. Ne? Und ja, so, also das hatte Digital Chat Station letzte Woche schon gerüchtet. Ice Universe baute da im Prinzip drauf auf diese Woche und sagte dann allerdings, dass Apple hier nicht so ein normales Quad-Curved OLED-Display verwenden würde, wie Digital Chat Station das angekündigt hatte, sondern Apple würde da etwas Eigenes bauen und das wäre, ich zitiere mal hier, was er geschrieben hatte, extrem subtil, was die Rundungen angeht, soll also nicht so übertrieben stark sein, wobei das jetzt diese Micro Quad Curve Displays auch nicht wären, das ist ja auch Micro, aber er betonte halt eben nochmal, dass definitiv nur sehr subtile Rundungen verwendet werden sollen. Dass Apple hier unterschiedliche Techniken verwenden solle, um letzten Endes den Rahmen fast vollständig verschwinden zu lassen. Ja, er schreibt ja dann irgendwie hier von lichtleitenden Strukturen und optischer Brechung. Naja gut, das ist nur so in einen Tweet geschrieben, das muss man alles mal so da stehen lassen. Aber in irgendeiner Art und Weise scheinen sie da ein bisschen Spirenzchen zu machen, denn, und das steckte Ice Universe jetzt hier an der Stelle, das Ganze soll Liquid Glass Display heißen. So, wie reagiert ihr darauf, wenn ihr das so hört?
Skepsis erstmal.
Ich weiß nicht.
Bis dahin muss die UI ja fertig sein.
ja, genau. Also das, ne, das ist, sie scheinen da intern sehr überzeugt von zu sein, wenn sie da jetzt ein Display nachbenennen wollen. Wobei ich ja dann befürchte, dass das halt eben in dieselbe Richtung geht. Ne? Also es könnte schon gut sein, das ist jetzt interpretiert von mir, ne? Aber es könnte ja schon sein, dass sie da irgendwie versuchen, dann so einen Liquid-Glass-Effekt, der ja von echtem Glas, ne, das hatten sie ja in ihrer Vorstellung damals schön gezeigt, wie sie da mit echtem Glas diese Experimente gemacht haben und das davon dann abgeleitet haben. Und würde mich nicht wundern, wenn sie dann das versuchen, hier in Hardware zu gießen und ja, dann letzten Endes dann am Rand die ganze Zeit diese Verzerrungen zu erzeugen, wenn du irgendwie scrollst oder sowas, dann, dass du halt eben dann da diese optischen Verzerrungen siehst, so wie sie das bei den Liquid Glass Buttons dann in Software machen. Ne? Ja, und ich muss dann auch gleich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das schön finden werde. Da müssen sie mich erstmal hinterm Ofen hervorlocken damit. Das muss also wirklich toll werden, weil ich weiß schon ganz genau, dass einem das auch ziemlich schnell auf den Keks gehen wird, wenn man da so die ganze Zeit diese Reflexionen an der Seite sieht. Und ich befürchte, dass mir das eher nicht gefallen würde. Tja.
Ich bin gespannt, wie es aussieht, aber ich sehe da jetzt zumindest mal keinen großen Nutzen. Also.
Ja, das ist immer genau dasselbe, so auch mit den Quad-Curved Displays. Ne? Warum macht man den Aufwand und biegt die am Rand? Ne? Also, ja, ist jetzt irgendwie wieder so ein Trend, ne? Genauso wie die Foldables auch so ein Trend sind. Und ja, ob man das jetzt wirklich braucht und dafür wirklich dann so viel Geld bezahlen muss, weil das müssen ja dann immer so ganz besondere Displays nochmal sein. Ja, das, ich weiß auch nicht. Ne? Naja, gut. Aber andererseits, es ist halt eben das 20 Jahre Jubiläums-iPhone, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn sie gerade bei dem dann auch mal so ein fancy Experiment machen, was sie vielleicht für die regulären iPhones nicht machen würden. Ne? Ja, und in dem Sinne kann man dann vielleicht auch wieder gespannt drauf sein, weil in gewisser Weise, gerade von der Hardware-Abteilung kennen wir dann ja und auch von Design normalerweise jetzt, kennen wir ja eigentlich schon gute Ergebnisse. Ich würde jetzt nicht erwarten, dass das ganz grottig wird. Ja. Ich befürchte nur, dass es mich halt eben irgendwie nerven könnte auf Dauer. Und vor allen Dingen kann man das ja dann nicht abschalten in Software oder so. Ne? Denn oder zumindest kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht kann man es irgendwie machen. Ne? Naja, gut. Aber wir lassen es mal auf uns zukommen und sind mal gespannt. Na schön. So, dann hat Mark Gurman zwei Artikel geschrieben diese Woche auf Bloomberg und der erste ist zum Thema Fotos in iOS 27 gewesen und er hatte einige Dinge zu berichten, die da wohl jetzt mit neuen AI-Features gemacht werden sollen. Ja, finally, kannst du eigentlich sagen, weil das Cleanup-Feature, was sie da bisher ja ausschließlich drin gehabt haben, das ist ja eher so meh gewesen und auch irgendwie so vom Umfang her überhaupt nicht vergleichbar gewesen mit dem, was andere Fotosoftware-Lösungen angeboten haben. Und in diesem Sinne also dann dringend notwendig, dass da was passiert, ne? Um es mal so zu sagen. Und ja, Mark Gurman sagte hier, dass einige neue Funktionen also unterstützt werden sollen, dass das Cleanup soll besser werden. Es soll ein Bild erweitern geben, ne, wo also diese AI im Prinzip da so nicht bekannte Bereiche vom Bild quasi erfindet, um die Szenerie dann zu vergrößern. Das hat ja bei anderen Herstellern tatsächlich schon ziemlich gut funktioniert. Da würde ich mir ja dann wünschen, dass sie da auch ein bisschen was, eine vernünftige Lösung hinbekommen. Und ja, dann soll es ausschneiden und beschneiden mit AI-Unterstützung geben. Ich nehme mal an, dass sie einem da irgendwie anbieten, dass man da nicht selber auf die Regeln achten muss, wie man da jetzt schneiden möchte, dass sie da so Vorschläge machen. Dann soll es Bildverbesserungen geben, Farboptimierung, Lichtoptimierung, Bildqualität. Ich nehme mal an, Rauschen rausrechnen oder solche Geschichten. Da gibt es da so ein paar Sachen, die halt eben die AIs tatsächlich ganz gut machen können mittlerweile. Und es soll kontextuelles Editieren geben. Das ist allerdings nicht weiter erläutert worden. Und interessanterweise soll dieses ganze Zeug weiterhin on-device laufen. Das heißt also, sie bleiben da ihrem Motto treu und lassen diese Dinge nicht irgendwie im Rechenzentrum laufen mit mehr Rechenpower, was die anderen alle tun und deswegen deutlich besser sind. Ne? Ist natürlich ein Trade-off. Aber sie scheinen da ihrem Motto treu zu bleiben, das on-device ausführen zu wollen und soll dann wohl hier dabei bleiben. Kann man jetzt nur mal gespannt sein, wie gut dann diese reduzierten Varianten von Gemini sein werden, denn wir haben ja letztlich schon berichtet gehabt, dass die jetzt alle auf Gemini aufbauen sollen in Zukunft, also in den 27er Editionen und dass sie halt eben da diese reduzierten Varianten von den großen LLMs für erzeugen und ich bin mal gespannt, wie gut das wird. Es wird natürlich die Einschränkung haben, dass es eben on-device laufen muss und auch auf eventuell noch etwas älteren Geräten on-device laufen muss. Da werden sie also irgendwo einen Trade-off machen müssen, was jetzt die Komplexität von den Modellen angeht. Oder sie haben unterschiedlich gute Modelle, keine Ahnung. Das müsste man dann mal hinterfragen.
Ja, so gespannt bin ich da auch definitiv, wie sich das verhalten wird und wie gut das am Ende sein wird. Dass man Abstriche machen muss, glaube ich, sollte auch jedem klar sein, ne? Dass da vor allem jetzt sowas wie ChatGPT oder OpenAI's Image 2.0 deutlich besser performen wird. Ja, ich finde, da hinkt auch der Vergleich irgendwo. Und genau, aber wenn die sich da schon mal verbessern, ist ja schon mal was. Und ich finde ganz ehrlich, wer die großen LLMs tatsächlich nutzen möchte, weil er sagt, yo, ich brauche das, das braucht das so gut wie möglich, dann nimm dein Bild, tu es zu ChatGPT und sag ihm, was du möchtest. Also die Möglichkeit gibt's ja, aber es gibt genau nicht die Möglichkeit, das on-device zu machen aktuell von anderen Herstellern so. Und deswegen finde ich das schon eine sehr lobenswerte Sache immer noch. Und also ich habe letzte Woche nach unserem Podcast Image 2.0 mal von ChatGPT ausprobiert. Wirklich das, was ich damit gemacht habe, wirklich unfassbar. Also mit einem einfachen Satz, ne? Ich habe zum Beispiel mal unser Logo angepasst oder sowas, ne? Da verschiedene Varianten erzeugt, ne? Alles mit einem Satz, das ist wirklich beeindruckend gewesen, vor allem dieses Wiedererinnern von Gesichtern und so. Ich habe mir noch mal das Video dazu angeguckt. Aber das erfordert halt extreme Rechenleistung. So, die kannst du noch zumindest nicht on-device liefern. Mhm. Und ob das mal in Zukunft so kommt, weiß ich auch nicht. Aber das sehen wir ja dann. Aber erstmal freue ich mich, wenn das überhaupt besser wird. Also ich habe das jetzt zuletzt noch mal verwendet, irgendwie wegen irgendwas. Da habe ich schon gemerkt, ich habe es schon sehr lange nicht mehr benutzt, weil dann muss das Image erstmal, also das Model wieder laden. Das ist ja unfassbar schlecht, einfach nur das Tool aktuell von Apple. Also das ist ja wirklich, da hast du auf einmal so einen ganz anderen Bildausschnitt oben drin, ne, der von irgendwo einfach als Stempelwerkzeug eingesetzt wurde, wo ich mir so denke, ja, nee, also das wollte ich nicht. So. Ja,
schwierig. Ja. Das ist echt eine Herausforderung an Device, würde ich sagen. Also ich bin mal gespannt, wie gut die werden. Ja. Ja. Mal schauen. Sehr gut. So, ja, dann zweiter Artikel, den Mark Gurman geschrieben hatte, drehte sich dann um das Thema Kamera-App. Die Kamera-App soll laut seinem Bericht einen Siri-Modus bekommen. Oh Wunder, oh Staune. Ja. All in Siri. Und man soll in der Foto-App Fotos machen können, diese gleich an Siri oder ChatGPT schicken und Fragen dazu stellen können oder dann irgendwelche Dinge damit machen lassen. Und dem Bericht zufolge soll das ein ziemlich prominentes Feature werden in Zukunft, denn der Camera Control Button soll direkt in den Siri-Modus springen in Zukunft. Also wenn man auf den Camera Control Button drückt, ne, das ist ja immer noch eine mechanische Taste, die man durchdrücken kann. Und die soll dann letzten Endes da reinspringen. Ja. Das ist übrigens das, was ich, seitdem ich das iPhone 17 habe, abgeschaltet habe, weil ich da immer beim Hochnehmen den Daumen drauf habe, drücke ich das dauernd, wenn ich das in die Hand nehme, wenn ich das nicht abgeschaltet habe, diesen Button auf der Camera-Control-Taste. Aber das ist irgendwie für mich immer noch so ein Ding, wo ich nicht verstehen kann, wie sie das da so hinmachen konnten. Und deswegen bin ich mal vorsichtig gespannt, was sie da jetzt mitmachen wollen dann. Aber prinzipiell all in Siri dass sie das jetzt da irgendwo in die Fotos-App mit reinpacken wollen, gut und schön. Ja, ja. Hoffentlich machen sie das nicht zu prominent. Na schön. So. Dann noch ein Thema, welches MacRumors berichtet hat. Und MacRumors hat ein Thema in die Welt gesetzt, was von anderen Leuten etwas kontrovers gesehen wird. Das gleich mal vorweg. Wir werden dann gleich zum Statement von John Gruber da an der Stelle noch kommen. Aber ich gebe mal einmal kurz wieder, was MacRumors hier selber berichtet hat. Und zwar, das Vision Pro Team soll aufgelöst worden sein, hat MacRumors berichtet. Apple habe die Arbeiten an der Vision Pro gestoppt und sie haben spekuliert, dass die schlechten Verkaufszahlen der M5-Version der Vision Pro schuld gewesen sein sollen, dass sie da jetzt irgendwie einen Schlussstrich gezogen haben. An der Stelle muss ich dann auch gleich sagen, WTF? Ja, also wie viel Stück mögen sie denn verkauft haben von der M5-Version? 10.000? Also, was erwartet man denn da? Ne? Also wir haben jetzt keine Zahlen gesehen, aber das ist ja ein überteures Produkt, wo sie einfach nur einen Bump gemacht haben. Ist ja jetzt nicht so, dass man da erwartet, dass sich das jetzt plötzlich in einen Renner verwandelt. Und das wird Apple auch selber wissen. Interessanterweise hat dann MacRumors selber dann auch nochmal unten drunter geschrieben, insgesamt habe Apple 600.000 Vision Pros verkauft bisher, was ja dann in Summe wirklich nicht viel ist. Da hatten wir auch letztlich mal drüber gesprochen. Und ja, in dem Sinne sei das alles unglücklich gewesen. Was die allerdings hier jetzt noch neu mit drin stehen gehabt haben, das ist der Bericht, dass die Rückgabequoten der Vision Pros von den Käufern extrem hoch gewesen sein, oder sie haben gesagt außerordentlich hoch, ich habe es extra zitiert, außerordentlich hoch gewesen sein sollen, und das seien also deutlich höhere Quoten gewesen als bei anderen modernen Apple-Produkten, und ja, letzten Endes muss man dann sagen, ja, kann ich wahrscheinlich nachvollziehen, viele Leute werden sich halt eben irgendwie gedacht haben, dass man damit mehr machen kann, ne? Und haben sich dann vielleicht irgendwie von den Demos flashen lassen, das gekauft, dann gemerkt, dass sie eigentlich nur ein schönes erweitertes Display haben, aber ansonsten kaum was damit machen können, und dann haben sie es zurückgegeben. So ist es zumindest meine eigene Hypothese.
Ne? Ja, sie haben mit Sicherheit haben einige Leute bestellt, um das einfach mal zu testen, auszuprobieren, und dann innerhalb von 14 Tagen wieder zurückgeschickt, ja. Zumindest hier in Deutschland.
Mhm, genau. Ja, ich glaube, in Amerika ist das ja auch ähnlich, dass sie das so machen. Also Rückgaberecht gibt es da, glaube ich, auch. Naja, gut. Aber letzten Endes eigentlich nichts, was ich nicht so erwartet hätte. Ich würde allerdings nicht glauben, dass das hier irgendwie mit der M5-Version zu tun hat. Wie gesagt, das ist nur ein Prozessor-Bump. Was erwartet man da? Es gab keine wesentliche Veränderung am Preisgefüge, an der an der Leistungsfähigkeit oder an der Kostenstruktur. Also der, es ist halt eben einfach nur ein neuerer Prozessor drin gewesen. Und natürlich rennen die Leute da nicht sofort hin und kaufen dann wieder eine Version davon. Dafür ist er einfach zu teuer. Na gut. Letzten Endes geht MacRumors dann hier auch noch darauf ein, dass sie sagen, das wäre ja auch alles ein bisschen seltsam gewesen. Es gab ja eben hier dieses Vision Pro Team, und das hat ja damals in aller Stille das entwickelt und ist deswegen auch irgendwie so separiert gemacht worden, obwohl das eigentlich gar nicht die Art und Weise ist, wie Apple das die üblicherweise bei anderen Produkten macht. Die laufen halt eben immer vertikal durch die ganzen, horizontal ist es, ne? In dem Fall durch die ganzen Einheiten bei Apple durch, und da ist halt eben dann Hardware involviert, Design involviert, Software involviert und so weiter. Und bei der Vision Pro ist es ja bisher tatsächlich so gewesen, dass sie komplett eigenständig für sich das gemacht hatten. Aber das ist ja sowieso schon ein bisschen aufgelöst worden. Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, Anfang des Jahres oder letztes Jahr gewesen, dass sie da das Vision OS zu Craig Federighi gegeben haben, den Hardware-Teil unter John Turnes gelegt hatten und dann nur noch die Projektgruppe für die Vision Pro dann irgendwie separat hatten laufen lassen. Und vielleicht, um das dann mal so ein bisschen zu spekulieren, haben sie das auch einfach nur so ein bisschen falsch verstanden, und das ist halt eben einfach nur aufgelöst worden, weil sie da jetzt diese dedizierte Gruppe aufgelöst haben. Ne? Und interessanterweise, John Gruber machte genau dieselben Vermutungen. Also er ließ überhaupt kein gutes Haar an diesem Bericht von MacRumors. Er schimpft selten so extrem über solche Berichte. Deswegen gebe ich es auch hier an der Stelle mal wieder. Und er behauptet wahrhaftig, es sei vollkommen falsch. Seiner Meinung nach habe es keine Veränderungen im Vision Pro Team gegeben. Und in dem Sinne hat er das also vollkommen konterkariert. Naja, gut. Wie gesagt, auf der einen Seite mag es einen kleinen Funken Wahrheit haben, aber auf der anderen Seite scheinbar dann auch wieder nicht. Naja, und letzten Endes, MacRumors ist dann auch nicht darauf eingegangen, dass sie jetzt eventuell, also könnte ja tatsächlich sein, dass sie irgendwie entschieden haben, dass sie die Vision Pro so aktuell jetzt nicht weiter weiterentwickeln wollen. Es gab ja da auch immer so Überlegungen, ob sie da jetzt irgendwie in eine weitere Generation der Pro-Variante einsteigen. Aber es scheint ja da mittlerweile jetzt Usus zu sein, dass sie eine günstigere Version machen wollen. Ne? Und da das aber ja nicht die Vision Pro ist, könnte das tatsächlich einfach nur so eine nitpickelige Auslegung von dem sein, was sich da wohl vielleicht gerade ereignet, dass sie halt eben dass das Vision Pro Hardware-Team gerade auflösen und aber eventuell dann irgendwie ein Vision Pro Lite-Team oder sowas dann stattdessen jetzt machen. Ne? Na gut, aber das ist nicht aufgeschlagen und John Gruber sagte, wie gesagt, es hat sich nichts geändert. Deswegen mit ein bisschen Vorsicht genießen diese Meldung. Ich würde aber noch nicht sagen, das ist das Ende der Vision Pro. Ja, so negativ, wie wir auch in der letzten Zeit darüber gesprochen haben, mit Recht. Ne? Es ist halt eben einfach ein Rohrkrepierer und ja, da müssen sie sich kräftig anstrengen, dass da noch irgendwas mit passiert in der nächsten Zeit. Na schön. So, dann haben wir ein Thema, was ja interessanterweise auch von Mac Rumors gekommen ist. Das war nicht ganz so kontrovers. da haben sie noch berichtet, dass Apple in Zukunft stark auf Gestenerkennung setzen soll. Ja, sie haben das natürlich im Kontext von Smart Glasses berichtet. Wir erinnern uns, ne, dass sie da so eine Ray-Ban-artige Smart Glasses-Version ja jetzt als erstes raushauen wollen, um diesen Bereich da irgendwie zu bearbeiten oder zu beginnen zu bearbeiten mit einer relativ einfachen Version der Brille. Und da hatten wir ja so die letzten Wochen immer wieder mal drüber gesprochen, dass das also eine Lösung mit zwei Kameras sein soll ja, dann halt eben irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie Audio zu hören und Siri-Interaktion wurde halt eben immer hochgehalten. Ne? Also die neue Siri auch da eine wichtige Komponente. Was Mac Rumors dann hier jetzt noch sagt, das ist, dass hier an der Stelle wohl jetzt groß auf Gesten gesetzt werden soll. Gestentechnologie ist ja auch in der Vision Pro drin, ne? Dass man also mit der Handbedienung da verschiedene Dinge machen kann. Und das lässt sich natürlich wahrscheinlich auch jetzt ohne großen Aufwand da in die Smart Glasses einbauen. Und Mac Rumors sagte dann, diese zwei Kameras, die da drin seien, die wären dann auch für unterschiedliche Zwecke. Das eine wäre eine hochauflösende Kamera für Fotos und Videos. Klar, nachvollziehbar. Das ist ja auch der Use Case von den Ray-Ban Glasses, dass die Fotos machen können sollen. Und dann soll es aber halt eben auch noch eine niedrig aufgelöste Kamera geben und die soll dann letzten Endes für die Gestenerkennung da sein. Und das hören wir jetzt an der Stelle zum ersten Mal. Können wir mal gespannt sein, ob das dann sich letzten Endes manifestieren wird. Aber das glaube ich dann schon noch eher, weil sie ja nun mal in der Vision Pro die Technologie schon drin haben und sie müssten einfach nur hingehen und das adaptieren.
Das wäre, also da ist ja Apple prädestiniert für und das haben sie in der Vision Pro auch absolut genial gemacht. Klar, mit einigen Kameras, so fair muss man da ja sein, also da steckt ja nicht nur eine drin, die das macht, sondern ganz, ganz viele. Und aber das hat ja auch großartig funktioniert, finde ich, bei der Vision Pro. Ne? Also das war ja wirklich, wirklich gut. Und ich bin mal gespannt. Ich bin ja kein Riesenfan von diesen Ray-Ban-Dingern. Ehrlicherweise, ich finde die irgendwie so voll unnötig.
Ich habe jetzt auf Mastodon wiederholt Fotos gesehen, wo in Amerika wohl scheinbar mittlerweile Ray-Ban-Buns schon ausgesprochen werden, dass man also in Läden nicht mehr reingehen darf mit den Ray-Bans auf oder in Kneipen nicht mehr reingehen darf mit den Ray-Bans auf.
Das ist wieder dasselbe Thema wie bei der Google Glasses so ein bisschen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist halt so ein Problem, wenn man mal ehrlich ist, was immer aufkommen wird, ne? Wenn du die ganze Zeit, also ich meine, kann man ja auch einfach mal sich überlegen, wie fände man das jetzt, wenn irgendwer in die Bar kommt, wo du gerade sitzt oder so und die ganze Zeit mit seinem iPhone da so durch die Gegend filmt, ne, so. Fände ich jetzt so semi-cool, ne, so. Und ich glaube, das Problem lässt sich jetzt gerade natürlich unter der Prämisse auch, dass, dass da ja auch nicht die vertrauenswürdigsten Firmen oder bei den Ray-Ban Glass-Dingern da nicht gerade die vertrauenswürdigste Firma hintersteht, was ja. Datenschutz angeht. Das macht das Ganze ja nicht besser, ne?
Also, korrekt.
Und ich finde das dann schon sehr schwierig. Also.
Ja, ich bin mal gespannt, ob Apple da genauso einen Gegenwind bekommen wird, wenn das dann jetzt kommt. Oder ob die da, ja, also sie scheinen ja doch eine Kamera gemacht zu haben. Es gab ja vorher wohl die Diskussion, keine hochauflösende Kamera einzubauen, wegen Privacy-Gründen. Aber natürlich würde das dann auch den Sinn und Zweck einer Ray-Ban-artigen Smart-Glasses-Lösung irgendwie zunichte machen. Was macht das Ding dann noch, ne? Was jetzt irgendwie nicht die Apple Watch und das iPhone mit den AirPods in den Ohren irgendwie könnten. Und ja, da muss man halt eben auch dann wirklich drüber nachdenken, wofür das gut sein soll. Naja, auch da sind wir noch gespannt, ob das ein Rohrkrepierer wird oder ob sie sich da was Gutes einfallen lassen werden. Weil da muss man natürlich einfach Burner-Use-Cases haben. Und wenn das Aufnehmen es nicht sein wird, was aus Privacy-Gründen sehr unwahrscheinlich ist, dann muss es irgendwas anderes sein. Also ich sehe da irgendwie so ein bisschen, was die Fälle davon schwimmen für solche Lösungen. Also
ein bisschen wie bei der Vision Pro quasi.
Ja, genau.
Ja, also ich bin da auch skeptisch. Ich mag ja sein, dass interessante, vielleicht teilweise interessante Geräte sind, aber ich finde aber halt immer noch sehr krass, wie ja, wie wenig Anwendungsfälle man eigentlich dafür hat. Und ich frage mich auch immer noch, was ist jetzt eigentlich das wirklich Tolle, in so einer Brille so eine Kamera zu haben? Also ist es jetzt, also weil du machst ja Abstrich, die Kamera ist ja nicht so gut wie jetzt wie von meinem iPhone 16 Pro Max, ne? So, 17 Pro Max. Und dann brauche ich mein iPhone nicht raus und mache ein ordentliches Bild, sondern sag dann, ey, Brille, mach ein Bild oder was. Und dann?
Ja, wow. Wie gesagt, also den USP für diese Brillen, das sehe ich halt eben auch immer als ein Problem. Außer, dass du halt eben kurze Fotos und Videos aufnehmen willst, die aber halt eben nicht wirklich besonders gut sind und dann halt eben privacy-mäßig ein großes Problem sind, weil halt eben viele Leute das oft gar nicht mitkriegen, wenn du da eine Aufnahme machst. Während halt eben, wenn du das iPhone oben hast, das ja schon deutlich auffälliger ist. Deswegen halt eben auch diese Antipathie mittlerweile da, ja, in Amerika ist ja dann immer ein bisschen was der Vorläufer, weil die Leute da mehr mit den Dingern rumlaufen als hier vielleicht.
Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Convenience, ne? Dass sie einfach die Brille aufhaben und rumlaufen können, Fotos schießen können, Videos machen können. Also die aktuelle, die neueste Generation wird hier angezeigt mit 12 Megapixel Ultraweitwinkel und bis 3K HD bei 30 Frames per Second. Also ist jetzt noch nicht die Top-Kamera, aber kannst halt schon ein paar Aufnahmen machen. Ne?
Tja, ist halt eben die Frage, was musst du so viel aufnehmen und so oft? Ne? Und ist das dann wirklich gewollt oder nicht? Ja. Aber wie gesagt, das werden wir noch sehen müssen. Ich befürchte einfach nur, dass sie ja da keine Freunde mit haben werden. Und jetzt hier so in Deutschland brauche ich gar nicht drüber nachdenken, glaube ich, sowas anzuschaffen. Das wird bestimmt sehr viel böses Blut auslösen.
Ich bin ja immer noch, also scheinbar ist das ja bei der Ray-Ban kein Problem, wenn man cool ist damit, aber für mich ist immer noch so ein bisschen so das Thema als Nicht-Brillenträger zu sagen, ich ziehe mir jetzt eine Brille an. Also
ja, gut, du musst es jetzt andersrum sehen, wenn du Brillenträger bist, dann ist das natürlich ein nettes Gimmick, wenn du jetzt irgendwie sowieso schon die Brille.
Ja, ja, macht, sag ich ja nicht. Ne?
Das ist jetzt für dich vielleicht weniger interessant.
Aber dann muss die Brille halt auch Sehstärke haben, ne? Das ist dann schon wieder das nächste Thema.
Genau.
Und
aber das kannst du ja bei den Ray-Bans auch machen, oder? Ich habe mich nicht damit beschäftigt, aber wäre ja blöd, wenn nicht.
Das weiß ich nicht, aber gehe ich mal auch von aus, dass das geht, ja. Aber nochmal, ich. Jedem das seine, ich sehe da irgendwie nicht den riesen Mehrwert, weil, ne, wir hatten schon so oft drüber gesprochen, ne, auch dieses Thema, ich diktiere dem Ding eine Nachricht nicht mitten in der U-Bahn. Ich genau. Ich komme mir schon komisch vor manchmal, wenn ich mit meinen AirPods im Zug telefoniere und denke mir dann, irgendwer weiter hinten denkt, vielleicht redet mit mir selber.
Ja.
Und deswegen, das ist für mich einfach weit weg, plus dass das auch gar nicht sauber funktionieren wird in einer lauten Umgebung. Und deswegen, der Mehrwert ist halt für mich immer noch so das große Thema, den ich nicht sehe, außer das, ne, so. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren überzeugen.
Er wurde gerade dieses U-Bahn-Szenario aufgemacht, hat es, ich sehe mich jetzt gerade so, oder andere Leute lieber, gerade so mit der Smart Glasses von Apple da irgendwie mit Gesten irgendwie, was auch immer sie dann damit tun letzten Endes, das wissen wir noch nicht, aber da irgendwie rumfuchteln und irgendwie dann statt diktieren dann halt eben Gesten nutzen.
Ja,
naja.
Auf der Tastatur schreiben.
Genau, ja, perfekt. Ne? Das macht einen total zum Affen. Sehr gut. Wo wir gerade von Gesten sprechen, einen Punkt hatte MacRumors hier in dem Bericht noch drin. Und zwar sagten sie nämlich, dass diese Gestenerkennung, ne, wo wir gerade von gesprochen hatten für die Smart Glasses, dass die auch der Grund sind, warum die AirPods Pro die niedrig aufgelösten Kameras bekommen sollen. Doch. Ja, also das Rätsel scheint sich zu lüften. Ich bin mal noch vorsichtig für den Moment, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das macht ja dann zumindest Sinn. Ne? Wenn sie das jetzt irgendwie für die Smart Glasses machen, dann könnte gut sein, dass sie das auch für die AirPods Pro machen wollen. Auch wenn ich schon sehe, wie ich dann irgendwie so immer an meinen Ohren entlang am Fuchteln bin, wenn ich irgendwelche Gesten machen möchte, die dann wieder nicht erkannt werden vernünftig, weil ich nämlich die Kapuze angehabt habe und so. Ja, das hat nämlich
auch. Ja, aber was bediene ich dann damit, wenn ich die AirPods aufhabe?
Keine Ahnung.
Das iPhone?
Haben sie natürlich nicht gesagt.
Ne? Weil das ist ja die Frage, also bediene ich dann mein iPhone in der Tasche? Ich verstehe es nicht.
Kann sein.
Aber warten wir es einfach ab.
Ja. Aber es würde zumindest erklären, warum sie das.
Nein, du bedienst die Brille.
Ja, die jetzt bei den AirPods Gesten. Pro meinen wir gerade.
Mhm. Ja, klar. Die AirPods Pro, die Smart Glasses werden mit Sicherheit von der Hardware her nicht so, so extrem sein, dass die auch ganz viele Kameras, so wie die Vision Pro haben, um deine Gestenerkennung zu machen.
Ja, nur die
also
eine.
Müssen sie die Sachen auslagern. Also, hatte ich ja auch schon mal damals gesagt, werden sie wahrscheinlich irgendwas in die Pods reinmachen, womit sie die Gestenerkennung sehen.
Naja, gut, aber ja,
die Smart Glasses. Dann brauchst du die Smart Glasses und die Pods, ne?
Ja, ja, klar.
Ja, und du bräuchtest beides. Nicht den.
Macht ja Sinn, die können sie mehr Geräte verkaufen.
Aber dann bräuchtest du nicht den Gestensensor in den Smart Glasses.
Ne? Nee, der ist ja da auch nicht drin. Die müssen ja da Platz sparen. Die
ja, doch.
Ja, die können den ja.
Das haben wir ja gerade berichtet. Da sind ja zwei Sensoren drin.
Ja, gut, aber das sind ja nur Gerüchte. Also sind ja keine Fakten.
Ja, gut, aber wir können uns ja nur auf die Gerüchte verlassen.
Ja, ja, aber ich glaube eher, dass die. Die Gestenerkennung, so wie bei der Vision Pro, die ja super ist, aber das wird in Smart Glasses nicht funktionieren.
So werden sie es nicht machen können, klar. Und wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wo dieser Sensor jetzt bei den Smart Glasses sein soll. In den Mockups, die man so gesehen hat, haben sie natürlich dann so zwei Sensoren vorne an der Front gehabt, so wie das auch bei den Ray-Bans der Fall ist. Da würde das natürlich keinen Sinn machen, weil du dann so immer so vor deinem Kopf Gesten machen müsstest. In dem Sinne macht es vielleicht schon Sinn, die Gesten irgendwie über die AirPods zu erkennen, weil die natürlich dann irgendwie an der Seite des Kopfes sind. Nichtsdestotrotz glaube ich dann nicht, dass das exklusiv nur jetzt für die Smart Glasses gemacht wird, dass das auch in die AirPods Pro reinkommt. Dafür war das irgendwie immer zu separat behandelt worden in den Gerüchten in der letzten Zeit. Wie gesagt, lassen wir es mal abwarten, aber es würde dann zumindest erklären, warum sie da jetzt diese niedrig aufgelösten Sensoren reinpacken wollen. Wobei ich mich weiterhin frage, wie sie das prozessieren wollen werden. Vielleicht kriegt der H3-Chip dann irgendwie einen Hardware-Beschleuniger, der diese Gestenerkennung machen kann. Wie viel Strom mag das brauchen und ist das nicht dann irgendwie so an der Designidee von energieeffizienten, möglichst leichten AirPods dann vorbei? Also ich bezweifle immer noch so ein bisschen, was den Sinn auch von diesen AirPods Pro mit der Gestenerkennung, wenn das jetzt ist. Ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das so oft benutzen möchte, dass man das da reinmachen muss. Naja, gut. Aber das bleibt im Prinzip einfach dabei, wie es bisher schon gewesen ist. Wir können uns das nicht wirklich vorstellen. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Na schön. So, damit sind wir dann auch durch die Gerüchteküche und kommen gerade noch zu den Updates. Da gibt es zu vermelden, dass letzte Woche eine Beta 4 gekommen war. Aber das ist schon Old News, denn gerade eben, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, sind die Release Candidates von den 26.5 Betriebssystemen rausgefallen. Das heißt also, auch da scheint sich jetzt irgendwie ein Release anzukündigen. Das ist ja dann so traditionell das letzte große vor der WWDC. Keine großen Änderungen bekannt bisher. Ja. Wir hatten ja so ein paar Kleinigkeiten berichtet, die sie gebugfixt hatten, aber von der Punkt 5 haben wir quasi gar nichts in Erfahrung gebracht bisher. Finde ich auch wieder faszinierend. Mal gucken, wo sie uns mit überraschen werden dann nächste Woche. Aber tun sie auch schon mal. Dann haben sie manchmal auch einfach nur ein bisschen aufgeräumt oder irgendetwas intern eingebaut, was noch irgendwie nachgereicht werden sollte oder sowas. Ja, sind wir mal gespannt. So, ja, und dann kann man ja quasi auch schon sagen, letztes Release vor der WWDC und alles andere danach, da sind wir dann nur noch am Warten, dass die WWDC endlich kommt. Ja, das tun wir natürlich auch schon.
Sehnsüchtig. Total. Also, WWDC freut mich richtig drauf, also ich erwarte Großes.
Ja. Was haben wir jetzt noch? Grob 6 Wochen oder sowas, ne? Oder vielleicht 5 noch, so um den Dreh, ne? 4?
Ja, 4. 6. glaube ich, geht's so los, oder? Oder was der 9.?
6.
9. Warte. 8.
Achte. Okay. 1, 2, 3, 4.
5 Wochen.
5 Wochen, ja, gut. Dazwischen. Aber genau, es kommt jetzt mit schnellen Schritten und deswegen auch da, ein großes Update noch und dann werden die Betas erstmal nicht mehr groß installiert, weil dann die große 27er-Welle nachher kommt. Sehr gut. Ja, ich bin und bleibe gespannt wie ein Flitzebogen, wie gut die neue Siri werden wird. Ich befürchte aber ja weiterhin, dass wir sie in der EU erstmal gar nicht bekommen werden. Aber ja, ich bin vorsichtig optimistisch.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Also, wobei, das neue Gemini ist ja auch da, ne? Also.
Ist es?
Ich meine schon.
Was meinst du?
Kannst du auch hier in Deutschland nutzen?
Gemini?
Auf den Google-Geräten meine ich. Kann ich aber noch mal beobachten, ob das geht.
Ach so, bei Google meinst du? Ja, keine Ahnung.
Demnach sollte die EU ja wohl auch keinen Terz machen.
Meinst bei du Apple. Oder was?
Bitte?
Nano 2 meinst du? Oder Gemma 4.
Ja, wie auch immer das der neue Sprachassistent von Google heißt. Ich glaube, heißt er ja auch Gemini einfach.
Ach so, der, ja gut, okay.
Ja, okay. Also die haben den auf jeden Fall in der EU ausgerollt. In dem Sinne ein kleiner Indikator dafür, dass Apple das vielleicht könnte. Aber das heißt immer noch nicht, dass sie es tun. Könnte das immer noch sein, dass sie uns erstmal den Stinkefinger zeigen und sagen, irgendwann Ende des Jahres oder nächstes Jahr vielleicht. Danke.
Genau. Ja, es kann ja auch sein, dass sie einfach wieder nicht so weit sind, Trainingsmodelle nicht und ne, kennen ja Apple.
Ja, naja, gut. Aber die Gerüchtelage war ja eigentlich jetzt eher positiv und ich schließe mich der positiven Meldung an. Es scheint ja Klick gemacht zu haben und jetzt einige Probleme aufgelöst zu haben, gerade auch hier, was diese HomePod-Geschichten angeht, die auf Siri gewartet haben, wo ja jetzt dann die Weiterentwicklung fortgesetzt wird, also die Produktifizierung fortgesetzt wird. Die sind ja schon kurz vorm Release gewesen im Prinzip oder sind kurz vorm Release im Prinzip, wenn sie denn genügend Speicher bekommen dafür und Chips. Aber ja, gut, in dem Sinne kann man da mal gespannt sein. Es steht und fällt halt eben alles mit der neuen Siri. Ne? Das ist halt jetzt einfach so lange ein Stolperstein gewesen für alles. Und das ist so wichtig jetzt halt eben dann durch die aktuelle Gemengelage, was die AI-Nutzung angeht. Sie müssen halt eben jetzt einfach liefern. Ne? Ja. Naja, wir sind gespannt. Die WWDC wird es zeigen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Und ja, schreibt gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Reinhören, Reinschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.